Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und diese Folge widmen wir ganz dem Spitzenspiel auf der Insel, und zwar dem Duell Liverpool gegen Man United. Das machen wir daher, da es uns die FA gerade nicht so einfach macht, was Podcast-Folgen angeht. Und zwar werden jetzt ja gerade ziemlich parallel die Spieltage 18 und 19 gespielt. Aufgrund der ganzen Corona-Ausfälle und Spielabsagen muss es halt im Moment so gemacht werden. Dazu kommen auch noch ein paar Nachholspiele vom ersten Spieltag. Deswegen können wir gerade eigentlich keine Folge nur zu einem Spieltag aufnehmen. Aber ich denke, das Spiel Liverpool gegen Man United ist da auch ein ganz guter Anlass, um eine Spezialfolge zu machen.
Genau, und diese Spezialfolge haben wir uns jetzt so überlegt, dass wir die etwas anders strukturieren als sonst. Denn passend zu dem Spiel wollen wir unsere Folge zweiteilen und den ersten Teil vor dem Spiel und einteilen und auf die Aufstellung, auf Erwartungen, auf Schlüsselduelle der beiden Teams eingehen. Und dann als zweiten Part eine Nachanalyse des Spiels machen, wo wir dann drüber reden, wie diese Schlüsselduelle ausgegangen sind und was passiert ist.
Als kleinen Kniff haben wir uns dabei vor dem Spiel eine kombinierte Aufstellung der beiden Teams jeweils gewählt. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt einfach mal mit meiner Elf an, die aus den beiden Teams zusammengesetzt ist. Und im Tor habe ich dann natürlich Alisson Becker, der wohl beste Torwart auf der Welt zurzeit. Die Viererkette setzt sich dann bei mir zusammen aus Robertson, Bailly, Maguire und Wan-Bissaka. Wir sehen also, bei mir haben sich da drei Spieler von Man U eingeschlichen und nur Robertson von Liverpool schafft da den Startelf-Einsatz bei mir. Man muss einfach sagen, Bailly und Maguire machen im Moment einen super Job in der Man U-Defensive. Und du bist ja auch so ein großer Wan-Bissaka-Fan. Ich dachte, ich mache dich jetzt mal so ein bisschen glücklich.
Sehr
gleich zum Anfang, und ich nehme den jetzt da auch mit rein. Wie sieht es bei dir aus, deine Defensive?
Ihr müsst uns das jetzt wirklich glauben. Wir haben das unabhängig voneinander gemacht. Aber die fünf Defensiven, da habe ich tatsächlich alle gleich gewählt wie mein Kollege. Und zwar im Tor Alisson und die Viererkette von links nach rechts mit Robertson, Maguire, Bailly und Wan-Bissaka. Bailly, interessante Personalie, weil wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde vorm Spiel die Aufstellung schon da und tatsächlich wurde er durch Lindelöf ersetzt. Also der Spieler, der bei uns in die XI der beiden Mannschaften passt, wird nicht von United aufgestellt.
Ja, also man muss dazu sagen, dass Bailly vor allem in den letzten Spielen ein richtiger Felsen war in der Man U-Defensive, hat richtige Abräumerqualitäten bewiesen und ist da für mich einfach ein Must-Starter. Solskjaer hat das nicht so gesehen und hat sich jetzt für Lindelöf entschieden. Ich denke, ein ziemlich mutiger Schritt und vielleicht wird er es nachher noch bereuen. Man weiß es ja nicht.
Ja, also Bailly, Riesenspiele gemacht die letzte Zeit. Es gab auch so eine Szene, da hat er in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance geblockt per Grätsche. Und danach kam das ganze Team zu ihm. Also eigentlich im Moment ein riesen mentaler Spieler, der der Mannschaft eigentlich gut tut und auch wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Dass er nicht spielt, eine große Überraschung für mich.
Als Doppelsechs habe ich dann im Folgenden Pogba und Fabinho ausgewählt. Das wäre sicherlich mal eine spannende Kombination. Diesen doch wahnsinnig physischen Pogba neben diesem Mittelfeldmotor und Abräumer Fabinho. Wie hast du dich da entschieden?
Hier habe ich mich tatsächlich für zwei andere Spieler entschieden. Auch ich wollte einen spielenden und einen eher defensiv orientierten Sechser aufstellen. Mein Defensiver ist Henderson, für mich der Liverpool-Kapitän. Immer, wenn du die Möglichkeit hast, ihn aufzustellen, musst du es tun. Daneben Thiago als spielende Variante. Für mich Thiago ein Riesenspieler. Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass Bayern ihn hat ziehen lassen. Mit Ball im Passspiel einfach eine Macht.
Ja, Thiago wollte ja unbedingt zu Liverpool, weil er auch mal dieses Feeling haben wollte, auf der Insel gespielt zu haben. Aber ich finde, er ist noch nicht so gut eingeschlagen in Liverpool. Deswegen habe ich ihn jetzt da auch noch vernachlässigt. Bei dir kommt er rein. Warum insbesondere?
Ja, ich denke, man muss ihn hier ein bisschen verteidigen. Er hat ja auch lange mit einer Verletzung am Knie zu kämpfen. Und dass er da noch nicht so in den Rhythmus gefunden hat, ist normal. Also wenn wir uns jetzt Werner und Havertz anschauen, ne, also für die Neuzugänge ist es nie leicht auf der Insel. Und Thiago hat die Qualität. Klopp ist ein Riesenfan und er wird sich da durchsetzen, da bin ich mir sicher.
In meiner offensiven Dreierreihe mischen sich wiederum Spieler von Liverpool und Man United. Auf links gehe ich mit Marcus Rashford, dem schnellen Engländer. Auf der Zehnerposition sehe ich ganz klar Bruno Fernandes, dem wohl besten Spieler auf der Insel zurzeit. Und auf rechts natürlich Mo Salah. Ja, ich habe Mané rausgelassen, der im Moment für mich nicht in Form ist. Und ich bin da mit Rashford gegangen, der einfach ein wahnsinnig toller Konterspieler ist für Man United im Moment. Und unglaublich wichtig ist, auch im Zusammenspiel mit Fernandes immer wieder gute Szenen hat. Und Salah auf rechts, ich denke, das war absolut keine Frage. So gefährlich wie er ist wohl niemand. Hast du dich da gleich entschieden wie ich oder bist du da andere Wege gegangen?
In dieser Dreierreihe vor den beiden Sechsern habe ich mich auf einer Position anders entschieden und bei mir ist Mané mit ins Team gekommen. Für mich musst du Mané mitnehmen. Also es ist so ein herausragender Spieler, der auch kopfballstark ist, viele Facetten hat und im Spiel immer wichtig ist. Dann auf der 10 Fernandes, genauso wie du, und rechts Salah. Ich denke, also erstmal vielleicht zu Fernandes nochmal zwei, drei Worte. Er ist ja der Spieler des Jahres. In der Premier League gibt es im Moment keinen, der so performt wie er. Und ihn dann als Spielgestalter und Salah und Mané rechts und links, da konnte ich einfach nicht widerstehen.
Ganz spannend, es gibt eine Tabelle seit der Ankunft von Bruno Fernandes bei Man United. Und in dieser Tabelle steht Man U auf der ersten Position vor Liverpool, hat in dieser Zeit 6 Punkte mehr geholt in der Liga. Also unglaublich, ne? Die sind wirklich so gut, seit Fernandes da ist. Und dementsprechend auch bei uns ein absoluter No-Brainer. Aber spielt dann Rashford bei dir gar nicht, oder was?
Doch, ich habe ihn in die Sturmspitze gestellt, um da noch das Tempo von Rashford mitzunehmen, weil, wie du sagst, das ist ein herausragender Konterspieler, guter Abschluss, gut in Form und auch für United sehr wichtig. Aber jetzt, wenn ich das so durchgehe, wer spielt denn dann bei dir im Sturm?
Bei mir spielt, ja, es spielt Edinson Cavani vorne. Ich denke, wenige hätten ihn da bei mir erwartet, aber ich mag Cavani wirklich sehr. Ist ein Spieler, der, glaube ich, wichtig werden kann für United im weiteren Saisonverlauf, weil er etwas hat, was nur wenige im Menu-Team haben, nämlich diese Abgeklärtheit vor dem Tor, auch diesen gewissen Spielwitz im letzten Drittel, gepaart mit einer gewissen Schlitzohrigkeit. Also ich bin Cavani-Fan. Und ja, spielt ja heute leider nicht in der Aufstellung von Ole Gunnar Solskjaer. Bei mir hätte er gespielt, einfach weil ich ihn gerne gesehen hätte. Vor allen Dingen mal gegen diese im Moment doch etwas ja, leidgeprüfte Liverpool-Defensive. Aber wie gesagt, das ist meine Elf, bestehend aus Alisson, Robertson, Bailly, Maguire und Wan-Bissaka in der Viererkette. Davor spielen Pogba, Fabinho, Salah, Fernandes, Rashford und Cavani. Nochmal deine kurz für das Protokoll.
Genau, fürs Protokoll bei mir hinten dieselben: Alisson, Robertson, Maguire, Bailly und Wan-Bissaka. Dann die Änderungen auf der Doppel-6. Da sind das bei mir andere Spieler, und zwar Thiago und Henderson. Davor die Dreierreihe von links nach rechts mit Mané, Fernandes und Salah und vorne Rashford.
Jetzt kommen wir allerdings zur wirklichen Aufstellung des Tages, weil wir sind ja nun mal nicht die Trainer von Man U oder Liverpool und dementsprechend haben sich diese auch anders entschieden. Die Aufstellung von Man U werde ich einmal kurz vortragen. Da spielt De Gea im Tor, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire und Shaw bilden die Viererkette. Davor hat sich Ole Gunnar Solskjaer für Fred und McTominay als Doppel-6 entschieden und auf rechts spielt heute Paul Pogba. Dazu kommen wir gleich nochmal. Fernandes und Martial, die anderen beiden in der Dreierreihe und ganz vorne spielt Marcus Rashford.
Genau, im Vergleich dazu die erste Elf von Liverpool. Im Tor spielt Alisson in der Viererkette. Auf Außen Alexander Arnold und Robertson, denke ich, keine Überraschung. Aber die beiden Innenverteidiger sind mit Fabinho und Henderson zwei gelernte Sechser. Also mal schauen, wie die sich hinten drin schlagen werden. Davor im Dreier-Mittelfeld spielen Thiago als tiefsitzender Sechser und dann die beiden Achter Wijnaldum und Shaqiri. Also mit Shaqiri schon der Dritte, der eigentlich nicht auf seiner angestammten Position spielt, sondern hier im Mittelfeld aushilft. Mal gucken, wie das dann wirklich umgesetzt wird oder ob wir in der Formation uns da nochmal hinterher korrigieren müssen. Wir werden sehen. Aber die Dreierreihe davor ist wie gewohnt mit Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané top besetzt. Und ja, obwohl die in der letzten Zeit so oft spielen, bekommen Sie auch heute wieder das Vertrauen. Mal gucken, ob Sie es zurückzahlen.
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz auf die Aufstellungen ein, weil es ja doch einige, ja, Überraschungen gab, über die es sich zu reden lohnt. Wie du schon gesagt hast, Henderson und Fabinho bilden das Innenverteidigerpärchen als eigentliche Sechser. Hat Stärken und Schwächen meiner Ansicht nach. Stärken sind einfach, dass die beiden natürlich wahnsinnig ballsicher sind. Die haben einen überragend guten Aufbau als Innenverteidiger. Wahrscheinlich sogar besser als die angestammten Innenverteidiger bei Liverpool. Und dementsprechend kann man da auch schon Stärken drin sehen. Schwächen sind natürlich, dass die beiden keine gelernten Verteidiger sind. Dementsprechend gegen diese schnelle Man-U-Offensive könnten sie ihre Schwierigkeiten haben. Findest du es gut oder schlecht, dass er mit zwei gelernten Sechsern in der Innenverteidigung spielt?
Ja, es ist ja nicht aus freien Stücken passiert. Also ich denke, wenn Van Dijk fit ist, dann spielt er natürlich. Aber jetzt den Umständen entsprechend, denke ich, eine interessante, eine gute Lösung. Und einfach im Spielaufbau, wenn du mit Fabinho, Henderson und Thiago das Spiel eröffnen kannst, dann ist das ein Traum. Ich glaube, da ist keine Mannschaft der Welt besser.
Ja.
Also mit so drei Spielern, die eine Passsicherheit haben, eine Genialität am Ball, das ist einmalig. Aber man muss eben auch schauen, ich denke, man braucht kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass Liverpool eher hochstehen wird gegen United, birgt das natürlich ein Riesenrisiko, weil die eben die guten Konterspieler von United dagegen stehen, die immer wieder dann in die Tiefe geschickt werden können. Und ich bin gespannt, ob sie das kompensieren können über Stellungsspiel.
Die andere spannende Personalie bei Jürgen Klopp ist Xherdan Shaqiri, der ehemalige Bundesliga-Profi, wird hier dieses Mal im rechten Mittelfeld aufgeboten als rechter Achter. Hat natürlich eine kreative Ader, dieser kleine Schweizer, aber ist natürlich nicht so erprobt im Mittelfeld. Und dementsprechend bin ich auch mal sehr gespannt, was man von ihm erwarten kann, ne?
Ja, auch wie er seine Rolle interpretieren wird. Also als zweiter Achter ist er da, denke ich, sehr, sehr frei. Er bringt gutes Tempo mit, hat einen guten Schuss, einen guten Körper. Wird spannend, wie er da mit Thiago und Wijnaldum sich aufteilen wird. Und auch wenn man dann im Kontrast sieht, also wenn man jetzt das Mittelfeld von Liverpool sich anschaut und dann die beiden Sechser von United, die mit Fred und McTominay, gerade mit McTominay, dem Schotten, der ja ein riesen Zweikampfmonster ist. Mhm. Also das ist ja ein totales Ungleichgewicht. Also wenn es nur auf die Zweikampfstärke ankommt, müsste United eigentlich das Mittelfeld für sich gewinnen.
Nochmal kurz zur Liverpool-Dreier-Sturmreihe mit Firmino, Salah und Mané. Ganz spannende Statistik. Diese drei haben schon im Zusammenspiel 1.755 Minuten gegen ManU gespielt und dabei sind ihnen zusammen nur zwei Tore und keine einzige Vorlage gelungen. Die sind ja eigentlich der Inbegriff von Torgefahr, aber gegen ManU, da klappt es einfach nicht, ne?
Ja, und nicht nur das, sondern auch im Moment haben sie ja keine gute Phase. Also ich glaube, sie sind schon 5 Halbzeiten Stand jetzt ohne Tor. Läuft einfach nicht im Moment bei den dreien. Und ist aber auch ein Riesenkompliment hier an die United-Defensive. Also wir haben nicht ohne Grund, ich glaube, wir fühlen uns ja auch gerade ein bisschen bestätigt, in unserer Viererkette 3 von United aufgestellt. Da sind sie einfach eine Bank.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, vor der Abwehr spielen dann Fred und McTominay und eben nicht, wie zuletzt, Matic und Pogba. Pogba, finde ich sehr interessant in diesem Zusammenhang, wird heute von Solskjaer rechts außen aufgeboten. Das muss man sich auf jeden Fall noch mehr auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich, Pogba spielt als rechter Außenbahnspieler, hat ja in der Vergangenheit schon ab und zu mal links außen gespielt. Da konnte er dann noch immer mit seinem starken rechten Fuß nach innen ziehen und Diagonalbälle schlagen und so weiter. Aber auf rechts heute finde ich schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Erinnert mich ein bisschen an das Derby von United gegen City, was wir ja auch schon besprochen haben, wo eben Pogba ebenfalls auf Außen gespielt hat. Wir werden sehen, wie es diesmal läuft. Wir haben ja damals schon kritisiert, dass für ihn diese langen Wege defensiv einfach nicht das sind, was ihn ausmacht. Mhm. Und man nimmt ihn völlig seine Genialität am Ball, seine Kreativität, wenn man ihn auf Außen verbannt. Also für uns beide eher fraglich, aber wir werden sehen, wie es er dann umsetzt.
Nochmal kurz was anderes. Es gab ja auch so einen kleinen Nebenschauplatz, der unter der Woche von den beiden Trainern aufgemacht wurde. Es ist ja im Moment so ein bisschen Trend, dass andere Trainer versuchen, Jürgen Klopp so ein bisschen zu kitzeln, zu reizen vor dem Spiel gegen ihn. Und so hat es auch Ole Gunnar Solskjaer gemacht, der bei der Pressekonferenz meinte, dass es noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben hätte, um gegen Liverpool unter Jürgen Klopp zu spielen. Natürlich schon eine kleine Provokation. Klopp hat darauf nur geantwortet, dass man das erstmal nochmal sehen müsste. Und ja, wie es sich nach einem Spiel zeigen wird, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, es ist schon so ein Trend zu erkennen, dass andere Klopp so ein bisschen reizen wollen vor dem Spiel, ne?
Ja, ist schon interessant. Also wir haben ja über dieses Standing von Klopp schon letzte Folge sehr viel gesprochen. Ich denke, man muss jetzt abwarten. Also beide haben jetzt klar gemacht, dass für sie sehr viel auf dem Spiel steht, haben beide ein bisschen probiert zu provozieren, du hast gesagt, zu kitzeln. Ich denke, man darf es nicht überbewerten, aber natürlich immer spannend, wenn so Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden.
So, das war es jetzt mit unserer Vorbesprechung. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Spiel gleich. Wir sind richtig in freudiger Erwartung, absolut, was da gleich auf uns zukommt. Wird es ein Feuerwerk, man weiß es nicht. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und würden jetzt kurz uns das Spiel anschauen und danach sind wir dann wieder für euch da. Bleibt dran. Und hört euch auch unsere Nachbesprechung an. Die wird es hoffentlich in sich haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach dem Spiel. Kurz mal wieder reinkommen hier.
Ja,
es ist 0-0 ausgegangen. Ich denke, wir wurden schon enttäuscht, ne?
Ja, frustrierend. Wir haben uns so viel Hoffnung gemacht. Ihr habt es mitbekommen mit den Aufstellungen, mit der ganzen Offensivpower, die auf dem Feld stand. Und dann so wenig Highlights, keine Tore, extrem enttäuschend.
Nee, es lag ja auch wahrscheinlich daran, dass einfach keiner verlieren wollte. Und ja, es gab in der ersten Halbzeit eigentlich keine Chance, wenn ich mich richtig erinnere, keine nennenswerte Chance. Und das ist ja wirklich mal gar nicht das, was man sich von diesem Spiel vorher erwarten durfte. Zwei der besten Offensivreihen auf der Insel und dann produzieren die einfach 0-0. Unglaublich.
Ja, liegt, denke ich, vor allem an der defensiven Ausrichtung von United. Also ich denke, dass Solskjaer gar nicht unzufrieden sein wird mit dem, wie es gelaufen ist und auch gerade wie die erste Halbzeit gelaufen ist, wo sie hinten felsenfest standen. Also Plan aufgegangen, befürchte ich.
Ja, wie du es schon gesagt hast, Man U hat das sehr abwartend, sehr defensiv wirklich gespielt. Ich hatte vorher vielleicht noch gehofft, dass Man U das mit einem Pressing spielt. Und das natürlich wäre spannend geworden, weil beide Mannschaften dann in einem Pressing gespielt hätten. Und ja, es wäre definitiv ein Chancengarant gewesen. So hat United eher auf die sichere Art und Weise gespielt. Und ja, haben auch kaum Chancen kreiert. Sie haben natürlich auf Umschaltsituationen gehofft, die Mann von Ole Gunnar Solskjær, aber die haben sie kaum bekommen. Und wenn, dann standen sie permanent nur im Abseits, ne?
Ja, es ist, finde ich, schon überraschend, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man so einen Durchschnittswert genommen hätte, dann standen wahrscheinlich alle 22 Spieler in der Hälfte von United, also United extrem tief hinten drin. Und dann sind da natürlich Riesenräume, eine ganze Halbzeit war frei und eine ganze Hälfte war frei. Dass da nicht die langen Bälle kamen, dass ein Rashford nie ins Laufen kam, schon überraschend.
Ja, Liverpool mit 66% Ballbesitz, das war auch ja, einfach abzusehen aus dem Spielverlauf heraus. Sie hatten die Spielkontrolle, kamen aber wirklich zu kaum nennenswerten Chancen, weil auch, wie gesagt, einfach keiner verlieren wollte. Aber diese Offensivschwäche von Liverpool, die jetzt mittlerweile seit drei Premier League-Spielen auf einen Treffer warten, die ist schon offensichtlich, diese Schwäche da im letzten Drittel, ne?
Ja, also der Kommentator hat es im Spiel gesagt, es könnte auch an einer gewissen Müdigkeit liegen von den drei Offensiven, die jetzt wirklich immer gespielt haben im Drei-Tage-Rhythmus. Die wirken einfach platt.
Ja, ich hatte ja in meiner kombinierten ja, Startelf aus den beiden Teams Cavani mit eingebaut. Cavani hat ja, wie gesagt, nicht von Anfang an gespielt, aber er kam in der 61. Minute auf den Platz und ich habe mich dahingehend auch bestätigt gesehen, weil nach seiner Einwechslung wurde das Man U Offensivspiel wirklich sehr viel griffiger, sehr viel zielstrebiger und sie haben auch ja Chancen kreiert in der letzten halben Stunde, ne?
Genau, man kann diese Einwechslung so ein bisschen als Turning Point bezeichnen, weil danach nahm das Spiel an Fahrt auf, so rum. Und viele Chancen sind passiert, unter anderem eine Riesenchance von Bruno Fernandes, der endlich mal im 16er gut freigespielt wurde, aber dann eine herausragende Parade von Alisson. Also da sieht man wieder seine Wichtigkeit. Ich glaube nicht, dass den alle Torhüter der Premier League halten. Riesenchance.
Ja, auch Pogba kam zu einer richtig großen Chance, als er genauso wie Fernandes vorher an Alisson gescheitert ist. Insgesamt muss man sagen, hätte United den Treffer schon verdient gehabt in der letzten halben Stunde. Und dementsprechend hätten sie es fast auch verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, was ja in der ersten Halbzeit noch überhaupt gar nicht so aussah. Also mich persönlich hätte es gefreut für Man U, weil natürlich auch der Druck auf Liverpool dann sehr viel größer geworden wäre. Im Moment sind es jetzt 3 Punkte Abstand zwischen diesen beiden Teams. Sie hatten die Chance, den Vorsprung auf 6 Punkte aufzubauen, haben sie jetzt verpasst. Meinst du, dass sich Ole Gunnar Solskjaer jetzt sehr ärgern wird, dass sie diese ganzen Chancen liegen gelassen haben? Weil es wäre ja definitiv ein 6-Punkte-Vorsprung drin gewesen, auch mit den Chancen, die sie hatten, ne?
Ja, er wird sich sicherlich ärgern. Also es waren ja zwei, drei Riesenchancen. Ich möchte auch noch mal kurz ansprechen, da war eine Kontersituation, wo Rashford mal viel Wiese vor sich hatte, aber dann das Abspiel zu Cavani verpasst, der sich danach
Furchtbar,
auch
ja.
unfassbar geärgert hat. Und ja, den Angriff hat er verdümpelt, ist dann rechts rausgedrängt worden. Also es waren wirklich drei, vier große Chancen da. Und wenn du halt diesen Spielstil hast und abwarten spielst, deine Angriffe eher in das späte Drittel des Spiels verlagerst, dann musst du dann auch deine Chancen nutzen. Und es ist extrem ärgerlich, weil der Plan eigentlich aufgegangen ist. Aber trotzdem glaube ich, dass nach Abpfiff, wenn jemand jetzt Ole Gunnar Solskjær fragt, dann wird er mit dem Punkt zufrieden sein. Man hat diesen 3 Punkte Vorsprung auf Liverpool gehalten und ja, geht weiter als Tabellenführer durch die Liga.
Aber diese mangelnde Zielstrebigkeit im Man U Offensivspiel hatte ich ja auch schon vor dem Spiel angesprochen. Und deswegen hätte ich mir eben einen Cavani gewünscht, der ja wirklich dieser Zielspieler ist. Und Rashford ist da ab und zu noch so ein bisschen naiv in solchen Situationen, wenn man mal eine seltene Chance hat auf einen guten Konter und den er dann, wie du schon gesagt hast, gerade vollkommen gegen die Wand fährt. Ich denke schon, dass sich Ole Gunnar Solskjær ein bisschen ärgern wird, weil es wäre definitiv mehr drin gewesen. Am Ende wollte aber keiner verlieren. Es hat keiner verloren und dementsprechend ist dieser Titelkampf weiterhin sehr offen, wobei es ja auch bei einem Sieg von Man U noch lange nicht entschieden gewesen wäre, ne?
Ja, das stimmt. Also ich finde, man hat auch nicht das Gefühl, dass United jetzt eine 15-Spiele-Serie startet, wo
Ja.
sie jedes Spiel gewinnen. Das wirkt alles noch nicht sehr stabil und es wird weiter eng bleiben. Ich möchte noch ganz kurz ansprechen, Roberto Firmino. Also für mich der Unglücksrabe dieses Spiels, ist dann erst sehr spät ausgewechselt worden, für mich zu spät, weil er hat gerade in der ersten Halbzeit immer wieder gute Aktionen im 16er dann verdümpelt, er hat Chancen verhühnert ohne Ende, also irgendwie total unglücklich, er hat geschossen, wenn er passen sollte, er hat gepasst, wenn er schießen sollte, also irgendwie alles falsch gemacht.
Ich hatte auch das Gefühl, dass Origi, der dann noch für Firmino reinkam in den letzten Minuten, in seinen, was waren es, 10 Minuten auf dem Platz mehr gemacht hat als Firmino in seinen 80 Minuten vorher. Also da hat sich Klopp wirklich ein bisschen vercoacht, würde ich sagen, weil man sollte schon sehen oder bemerken während des Spiels, dass ein Spieler überhaupt gar nicht zurechtkommt mit dem Gegner und mit der Situation. Ne?
Ja, genau, aber den Topstar auszuwechseln, das ist natürlich immer ein kritisches Thema.
Ist er der Topstar, ist die Frage.
Auf jeden Fall einer der Topstars. Aber der Topstar von United, Fernandes, blühte nämlich genau dasselbe. Auch er wurde ausgewechselt und der Frust stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Er hat sich nicht gefreut, ne?
Nein. Nee. Also er war wirklich stinksauer, er hatte dann auch irgendwie gestikuliert mit einer Eins. Ich weiß nicht, ob er sagen wollte, ich brauche nur eine Aktion oder ist jetzt natürlich viel hineininterpretiert, aber ein Riesenspieler, der in der entscheidenden Phase in den letzten 5-6 Minuten rausgenommen wurde.
Ja, wir hatten ja auch vor dem Spiel schon über die Personalie gesprochen, dass nun Pogba auf rechts außen aufgeboten wurde. Wir beide waren schon keine großen Freunde davon und wurden auch im Nachhinein davon bestätigt. Er ist einfach kein Außenspieler. Und ich fand es ja auch ganz vielsagend, er hat in den letzten 5 Minuten nochmal als Zehner gespielt und da hat er genauso wie Origi mehr gemacht als in den 80 Minuten davor. Also wirklich beide Trainer haben sich da ein bisschen vercoacht, würde ich mal sagen heute.
Ja, wir haben uns im Spiel drüber unterhalten, wie Pogba plötzlich den Ball auf sich zog, Gegenspieler gebunden hat, also wie er plötzlich wirklich vor Spielfreude geblüht hat und eben nur in diesen letzten 6 Minuten, wo er endlich diese zentrale Rolle spielen durfte. Also für mich ein komplettes Missmanagement. Er ist im Zentrum wesentlich stärker als auf Außen.
Ich verstehe auch gar nicht, was Solskjaer da in ihm sieht auf Außen. Also warum spielt er auf Außen? Er ist weder jetzt eine Granate, was Schnelligkeit anbetrifft, er hat keine Weltklasse-Flanken jetzt drauf, wobei die auch eh sinnlos wären bei den Stürmern von Man U. Ich frag mich, was will Solskjaer mit Pogba auf rechts erreichen? Hast du eine Ahnung?
Ja, es wirkt sehr gezwungen. Ich glaube, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass du einen Spieler von solcher Qualität nicht auf die Bank setzen möchtest. Und dann stellst du ihn halt lieber rechts auf. Dann kann er die Linie halten, kann vielleicht mal Akzente setzen und die Technik mit einbringen. Und er wird schon nichts kaputt machen. Also ich denke, dass da aber auch vor allem Greenwood oder James sich eher an die Nase fassen müssen, dass sie im Training nicht so performen, dass sie an einem Pogba auf rechts vorbeikommen.
Also ich habe die Idee, dass Solskjaer unbedingt an seinen beiden Sechsern festhalten wollte. Und er wollte auch mit McTominay und mit Fred einfach diese defensive Absicherung haben. Er wollte da nichts riskieren. Und dann stand er eben wirklich vor der Wahl, ob er jetzt Pogba komplett draußen lassen muss. Er hat sich dann am Ende dagegen entschieden, aber wie gesagt, es wirkte sehr zwanghaft, dass er ihn unbedingt noch irgendwo unterbringen wollte. Der Plan ist gar nicht aufgegangen mit Pogba, aber sie haben den Punkt geholt und sind weiterhin Tabellenführer. Dementsprechend kann man jetzt Man U auch, glaube ich, keine zu großen Vorwürfe machen. Ne?
Genau, vielleicht ist unsere Kritik da auch ein bisschen überzogen, weil am Ende muss man sagen, Plan aufgegangen. Also die beiden Sechser haben ein gutes Spiel gemacht, McTominay und auch Fred. Pogba auf Außen hat das eigentlich einigermaßen gut verteidigt. Also gut, wäre jetzt vielleicht auch übertrieben, weil er doch Robertson ab und zu mal hat weglaufen lassen. Aber unterm Strich einen Punkt geholt und United kann zufrieden sein.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das Spiel hat jetzt unsere Extra-Folge vielleicht nicht ganz gerechtfertigt. Aber wir mussten einfach mal wieder eine Folge reinhauen, weil es sind mittlerweile ja 13 Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal etwas von uns hören gelassen haben. Dementsprechend haben wir diese Chance heute genutzt. Wir hoffen, dass es euch trotzdem etwas Spaß gemacht hat. Wir haben jetzt noch die Ergebnisse des 19. Spieltags für euch, welcher ja noch nicht ganz zu Ende ist. Aber den Anfang hat gemacht Wolverhampton Wanderers gegen West Brom mit 2:3. Hat West Brom dieses Spiel gewonnen. Also auch natürlich ein riesiger Schritt für West Brom im Abstiegskampf, ne?
Ja, überraschend. Also ich denke, keiner hätte gedacht, dass so ein Spiel 2:3 ausgeht. Hätten wir eher beim Spiel wie jetzt gerade erwartet.
Ja, West Brom geht definitiv viele Schritte in die richtige Richtung gerade. Haben da ja auch mit Sam Allardyce den neuen Trainer vorgestellt vor einigen Wochen bereits. Und jetzt auch einen sehr guten Transfer getätigt mit Robert Snodgrass, dem erfahrenen Außenspieler auf rechts außen. Der hat auch sofort geliefert, war sehr gefährlich. Und West Brom konnte da 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren, wobei Wolfham noch nicht den Sahnetag erwischt hatte. Die anderen Spiele. West Ham gewinnt zu Hause gegen Burnley mit 1:0. Leeds verliert zu Hause gegen Brighton ebenfalls mit 1-0. Schon ein blödes Spiel aus Leeds-Sicht, das ja eigentlich gegen Brighton, sollte man ja eigentlich meinen, gewinnen sollte. Aber dieser Zauber von Leeds, der verschwindet gerade so ein bisschen, ne?
Ja, vor allem ungewöhnlich, dass Leeds kein Tor schießt. Also eigentlich in jedes Spiel, wo sie hineingehen, treffen sie. Aber trotzdem, man muss jetzt auch sagen, du sprichst es gerade an, Leeds war Favorit. Und ich denke, allein, dass sie sich diesen Status erarbeitet haben, zeigen, wie stark sie diese Saison sind.
Brighton auch mit dem ersten Sieg seit 9 Spielen. Für sie traf Neil Mopay. Der Franzose ist dann noch der treffsicherste beim Team von Graham Potter. Das nächste Spiel war dann Fulham gegen Chelsea. Chelsea gewinnt dort mit 1-0. Und Werner und Havertz hatten wieder keinen Platz in der Startelf.
Ja, durchaus überraschend. Beide saßen lange auf der Bank. Havertz kam erst sehr spät, Werner ein bisschen früher, aber auch unglücklich gewesen. Der Siegtorschütze war Mason Mount, der, nachdem er zuvor schon die Latte getroffen hatte, den 1-0 Siegtreffer erzielt hat. Ja, er ist im Moment anscheinend der Einzige, der performt und die Spiele trifft. Das darauf folgende Spiel war Leicester gegen Southampton. Da hat Leicester das Spiel mit 2-0 für sich entschieden. Die beiden Torschützen waren Madison und Barnes. Hier ist vor allem das Tor von Madison zu erwähnen. Also ein Riesenspieler, Rieseneinzelleistung. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, angucken. Eine super schöne Drehung aus dem Fünfer, spitzer Winkel unter die Latte gehauen. Also von da trifft kaum einer.
Das letzte Ergebnis, was wir noch für euch haben, ist dann das Spiel gewesen von Sheffield United gegen Tottenham Hotspur. Und da haben die Mannen von José Mourinho einen 3-1 Sieg eingefahren beim Tabellenletzten von Chris Wilder. Torschütze da natürlich wieder Harry Kane, der mittlerweile bei 12 Saisontoren steht. Nur Mo Salah hat 13 Tore. Und das Rennen zwischen diesen beiden ist also auch um die Torjägerkanone eröffnet. Die weiteren Spiele am 19. Spieltag sind dann noch Man City gegen Crystal Palace und Arsenal gegen Newcastle. Das soll es gewesen sein mit unserer Spezialfolge. Ich fand es ziemlich spannend, mal so ein Spiel so ausführlich zu besprechen. Und ich denke, es war jetzt auch nicht so schlecht, ne?
Nein, es ist trotzdem enttäuschend. Also hätte man das vorher gewusst, hätte man ein anderes Spiel genommen. Aber so war es jetzt halt. Und ich denke, es war ja trotzdem taktisch sehr interessant.
Genau. Also dann, Freunde, macht's gut. Wir hören uns.
Ciao, ciao.